bereitet euch auf eine Alleingeburt vor und dann habt ihr diese Zeit, wenn ihr tatsächlich allein gelassen werdet, die könnt ihr super für euch nutzen. Und die Hebammen im Kreissaal, die sind dann auch super dankbar, weil wenn nämlich 3 oder 5 oder 7 Geburten gleichzeitig laufen, dann wissen die, ihr macht euer Ding, ja? So, und dann habt ihr auch gleich eine ganz andere Geburtshilfe.
Hallihallo und herzlich willkommen beim Mama by Nature Podcast. Mein Name ist Nieves Haag, ich bin Mentaltrainerin und Mentorin für Schwangerschaft und Geburt. Meine Vision ist es, dass wir Frauen das Wunder der Schwangerschaft und Geburt ohne Ängste oder Druck genießen können. Und dass wir somit auch unseren Kindern einen harmonischen Start ins Leben schenken, geprägt von Liebe und Vertrauen anstatt von Angst oder Stress. Danke, dass du diesen Podcast hörst und somit Teil dieser Vision bist. Teile ihn super gerne auch mit deinen Liebsten, damit noch mehr Menschen davon erfahren, was mit Hilfe von mentaler Geburtsvorbereitung alles möglich ist. Und natürlich freue ich mich genauso über deine positive Bewertung bei Apple oder Spotify. So, und jetzt wünsche ich dir viel Freude und gute Unterhaltung bei dieser Podcast-Folge. Ja, ich freue mich total, heute Carola Haug bei mir im Podcast zu Gast zu haben. Die Carola hat ja den Film Die sichere Geburt gemacht. Ich glaube, das war schon 2017. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Und ich freue mich sehr, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um von deinem Film zu berichten. Herzlich willkommen, Carola.
Ja, liebe Nieves, vielen Dank für die Einladung, für die Gelegenheit, im Podcast zu sprechen. Es freut mich sehr. Und ja, der Film ist tatsächlich 2017, hatte der Premiere, ist fertig geworden.
Ich erinnere mich noch daran, weil ich war da gerade schwanger zum ersten Mal mit meinem Sohn und habe dann kurz vor der Geburt irgendwie davon noch mitbekommen, dass es diesen Film gibt und habe den mir dann auch noch gekauft und geguckt. Und der hat mir auch so ein bisschen die Augen geöffnet damals. Magst du mal den Zuschauerinnen und Zuhörerinnen erzählen, worum es in dem Film geht und wie du überhaupt darauf gekommen bist, diesen Film zu machen?
Ja, also in dem Film geht es vor allem darum, die physiologische Geburt zu erklären. Also das, was im Körper jeder Frau angelegt ist, damit eine Geburt sicher abläuft. So sicher wie möglich, so hat die Natur das angelegt. Und mir ist aufgefallen, dass in der Geburtshilfe sehr, sehr viel interveniert wird. Und das passte mit meinen Beobachtungen zu, wie Körper funktionieren, nicht. Also da dachte ich, da wird eher gestört. Und da habe ich mich dann auf so eine Forschungsreise begeben. Und das Ziel ist, den Schwangeren, den werdenden Eltern, die Physiologie so nahe zu bringen, dass sie verstehen, wie die Abläufe sind natürlicherweise, wie auch Zeitspannen sind, wie sich was äußert, welche Interventionen in der Klinik üblicherweise routinemäßig gemacht werden, aber auch bereits den Geburtsablauf stören können, weil die Mutter einfach in einen anderen Modus kommen möchte. Ja, die möchte eigentlich in einen Trancezustand kommen. Also nicht bewusst, aber der natürliche Ablauf wäre so. Und ja, um ihnen dadurch auch die Angst zu nehmen, um ihnen die Möglichkeit zu geben, so informiert zu sein, dass sie danach auf Augenhöhe eigentlich mit den Hebammen und den Ärzten sprechen können. Das war mein Ziel.
Mhm. Und was würdest du jetzt rückblickend sagen, über 5 Jahre, nachdem der Film rausgekommen ist? Hast du dieses Ziel erreicht? Was hast du damit erreicht? Bist du zufrieden mit dem, was dieser Film alles bewirkt hat bisher?
Also ich bin in den Möglichkeiten, die mir als kleine, also ich bin jetzt keine Kleinunternehmerin, aber bin jetzt keine ausgestattete Unternehmerin mit viel Geld, ja. Also in den Möglichkeiten, die es mir gibt, die ich habe, den Film zu bewerben, bin ich zufrieden, vor allem mit dem Feedback, den ich bekomme. Also viele Frauen schreiben mir, das wäre ein totaler Gamechanger gewesen. Es gibt einige Hebammen, auch Geburtshäuser, die den Film mit einer Lizenz dann einsetzen, um den ihren Schwangeren zu zeigen. Und bei den Frauen, die den Film gesehen haben, verändert sich was. Ja, die haben oft sehr viel bessere Geburten, die entscheiden sich vielleicht dann für außerklinisch oder wissen, sie machen dann einen Geburtsplan, wissen, wie sie sich ihre Klinik aussuchen. Eben nicht gibt's irgendwie Frühstücksservice, sondern wie wird mit meinen Wünschen umgegangen? Wie reagiert das Team im Vorgespräch darauf, dass ich überhaupt Wünsche habe, wenn ich zu einer Geburt komme? Und da hat sich schon einiges verändert. Allerdings ist es von Klinik zu Klinik und total vom Personal abhängig. Also es gibt auch Hebammen, die sagen, ich weigere mich, diesen Film anzusehen, der ist gegen Hebammen, was nicht stimmt. Ja, aber der Untertitel des Filmes heißt ja, wozu Hebammen? Und es ist absichtlich so provokant formuliert, denn 2012, als ich die Idee hatte, da müsste eigentlich mal was gemacht werden, wurde die Haftpflicht ja erhöht. Dadurch haben ganz viele freiberufliche Hebammen ihren Job aufgegeben. Und die Beleghebammen sind ja freiberufliche Hebammen. Und die machten zum Beispiel damals in Bayern 50% der Klinikgeburten. Ja? Das heißt, da ist so ein richtiger Erdrutsch hat da stattgefunden. Und deswegen würde ich sagen, der Film ist im Moment noch ein Tropfen auf den heißen Stein. Also er hat noch nicht die Lehre erreicht. Die Geburtshilfe an sich geht immer weiter Richtung Geburtsmedizin eigentlich, immer weiter Richtung Standardisierung und Intervention. Und es ist eigentlich überhaupt nicht körpergerecht. Ja. Also ich habe da so ein bisschen Sorge und deswegen denke ich, es ist wirklich wichtig, sich den Film zu sehen. Nicht, weil ich den gemacht habe und daran Geld verdiene, sondern weil es wirklich so ein Kompendium ist an Wissen. Die Schwangere hat ja gar nicht die Möglichkeit, in der Zeit, in der sie schwanger ist, sich diese ganzen Bücher und Studien und Forschungen, möglichst auch noch auf Englisch zum Teil, durchzulesen, die ich durchgelesen habe, um dann letzten Endes als Quintessenz diesen Film herauszubringen. Es ist ja ein halbes Medizinstudium. Und ich denke, er bringt aber eine gute Basis, um dann zu schauen, ah, dieses Thema interessiert mich mehr und da gibt es ja auch tolle Sprecher und Sprecherinnen, also Ärztinnen und Wissenschaftlerinnen. Ich mache jetzt nicht die Sprache mit dem Schluck auf. Und dann kann man sich ja selber ans Internet setzen und sagen, gucken, was sind denn da noch für tolle Bücher? Was gibt's denn da noch? Was möchte ich unbedingt lesen? Oder ich gehe zu einer Hebamme oder ich gehe zu einem Frauenkreis oder ich besorge mir eine Doula oder eine Birthkeeperin oder.
Na, ich denke, was dir wirklich gelungen ist mit dem Film, ist ein Bewusstsein zu schaffen für die Situation, die in der wir uns einfach befinden in der Geburtshilfe in Deutschland oder generell im deutschsprachigen Raum, würde ich sagen. Ich bin ja Österreicherin und habe meine erste Schwangerschaft in Deutschland erlebt, die zweite in Österreich. Und es gibt schon ein paar Unterschiede, aber nicht so richtig. Und was für mich damals tatsächlich ein Gamechanger war, war die Tatsache zu sehen, okay, in der Geburtshilfe gibt es einfach gewisse Standards, gewisse Routinen, die nicht immer die gleichen Interessen verfolgen wie das, was die Schwangere sich wünscht. Und das musste ich dann auch am eigenen Leib spüren bei meiner ersten Geburt. Und es war tatsächlich so ein richtiges Aha-Erlebnis für mich, dass da auch nicht immer an einem Strang gezogen wird. Also Gynäkologe auf der einen Seite, Hebammenbetreuung im Geburtshaus auf der anderen Seite. Und dass ich da dann auch wirklich gespürt habe, okay, wenn ich zum Gynäkologen gegangen bin, der spricht ja eigentlich immer negativ über die Hebammenbetreuung zum Beispiel. Also der hat das immer so ein bisschen runtergemacht. Ja. Und das war für mich tatsächlich so ein Aha-Erlebnis, so, hey, da geht's ja offenbar gar nicht um mich als Patientin oder als Schwangere, sondern da gibt's noch andere Interessen. Und das dann in Kombination mit deinem Film, glaube ich, dass das wirklich auch mal so ein Bewusstsein schafft, wo man erst in der Schwangerschaft zum ersten Mal so richtig davon erfährt, dass es das überhaupt gibt. Ja, dass es da diese Interessen gibt in diesem System.
Genau, ja. Also das habe ich von ganz vielen Schwangeren gehört, beziehungsweise dann von Müttern, dass sie unter der Geburt eigentlich so zwischen den Fronten waren, auch zwischen den Hebammen im Kreissaal und den Ärzten im Kreissaal, dass die Hebammen sehr viel mehr zuwarten wollten und die Ärzte dann schon gleich hier mit der Darmschnittschere kamen und so weiter. Ne? Das gibt's auch anders. Also ich habe auch Interviews geführt, wo, und deswegen, das war der ursprüngliche Auslöser, den Film zu machen. Ich hatte ja Medizin studiert nach meinem Schulabschluss und war dann bei einigen Geburten dabei und dachte, wieso wird denn hier überall ein Darmschnitt gemacht? Und dieser Frage bin ich dann nachgegangen und dann hieß es dann, ja, damit es nicht reißt. Das fand ich also sowas von unlogisch, weil wenn man die Natur beobachtet, dann gibt es überall Sollbruchstellen. Auch bei uns, in unseren Knochen, in jedem Gewebe gibt es Sollbruchstellen. Und der Körper sorgt schon dafür oder ist so gebaut, dass das dann immer so bricht beim Knochen oder reißt, dass möglichst wenig verletzt wird. Und ein Riss ist sehr viel oberflächlicher als ein Schnitt zum Beispiel, ja, verheilt sehr viel besser. Das wusste man aber damals noch nicht. Damals hat man gesagt, ein Schnitt verheilt besser. Und dem bin ich also nachgegangen, dann habe ich aber das dann aus den Augen verloren, habe dann mit Film studiert und dann habe ich Sexualpädagogik und Familienplanung studiert. Und da bin ich dann zu diesem Thema zurück und habe eine Einzelfallstudie gemacht und habe Frauen zum Darmschnitt befragt und wie sie das erlebt haben. Und bei diesen Interviews sind drei der Frauen in so eine Art Starre verfallen. Also sie haben PTBS gezeigt, posttraumatische Belastungssyndrome haben die gezeigt. Die hatten Wortfindungsstörungen, die wurden kaltschweißig, die wurden blass, die haben eine zittrige Stimme gehabt, die hatten plötzlich Erinnerungslücken und das hat mich total schockiert, ja. Also ich war da nicht darauf vorbereitet, dass das in dem Interview passiert und die Geburten, die eine war sogar 17 Jahre her, die eine 9, die andere 5. Ne? Ja, und was aber alle Frauen erzählt haben, war die Gewalt, die sie erlebt haben. Ne? Und alle haben gesagt, ich war gar nicht da, ich war nur die, die das Kind bekommt. Ja? Und das haben alle 9 Frauen unabhängig voneinander fast in der identischen Wortwahl gesagt. Und die Gewalt, die sie erfahren haben, haben sie vor allem von den Hebammen erfahren. Und das hat mein Bild von Hebammen total erschüttert. Und dann habe ich mich eben auf die Forschungsreise gemacht und habe gesagt, okay, Kommunikation, ne, von Hebammen im Kreissaal, auf was basiert das? In welchen Konfliktfeldern halten die sich auf? Und da kam eben ganz stark raus diese Konkurrenz eigentlich zwischen den Ärzten und den Hebammen. Die Hebammen, wir haben in Deutschland eine Hinzuziehungspflicht, in Österreich auch. Und jeder Arzt, der zu einer Geburt gerufen wird, muss eine Hebamme rufen, aber keine Hebamme muss einen Arzt dazu rufen. Gleichzeitig sind die Ärzte die Akademiker und die Hebammen fangen jetzt erst an mit der akademischen Ausbildung, um das auch gesellschaftlich und hoffentlich dann auch in der Bezahlung anzugleichen. Ja, aber wenn ich als Frau in eine Klinik gehe zu einer Geburt, dann möchte ich hier nicht auf einem Schlachtfeld sein zwischen hier zwei Interessenskonflikten und zwei Machtverhältnissen. Ne? Da soll es um mich gehen, um meine Geburt, dass es mir gut geht. Und das ist eben leider nicht der Fall.
Und dann gibt's ja natürlich auch noch die Interessen, die ja die Krankenhäuser als Unternehmen im weitesten Sinne auch haben oder als Institution, weil sie ja auch wirtschaftlich sein müssen.
Ja.
Das ist auch was viele, glaube ich, nicht wissen.
Ja, wer hat es eigentlich erfunden, dass die Krankenhäuser wirtschaftlich sein müssen? Ne? Also früher waren die Krankenhäuser entweder angeschlossen an Hospize oder eben an kirchliche Institutionen, da hat es sich so getragen, oder eben auch über die Gemeinden, über die Städte. Aber dadurch, dass wir jetzt immer mehr solche AGs haben, also Aktiengesellschaften, die dann die Krankenhäuser als Unternehmen führen, haben wir hier natürlich einen Interessenskonflikt dahingehend, dass es immer effizienter werden muss. Denn nur wenn ich effizient arbeite, kommt hinten ein immer größerer Gewinn raus. Jetzt kann man aber Geburt nicht effizienter machen. Also man kann schon, aber das geht eben sehr zulasten der Gesundheit, der physischen und der, also der körperlichen und der psychischen Gesundheit von Mutter und Kind. Letzten Endes von der ganzen Familie. Und wir haben am Schluss einen Rattenschwanz, der die Gesellschaft wahnsinnig viel Geld kostet, was dann über die Krankenkassen bezahlt wird, wo aber natürlich die Aktiengesellschaften, die die Krankenhäuser führen, fein raus sind. Ja, das heißt, die Gesellschaft federt ab, weil die Krankenhäuser diese Gewinne einfahren wollen.
Ja, und hast du mit deiner ganzen Erfahrung und Expertise, die du jetzt zu diesem Thema schon hast, da eine konkrete Lösung vor Augen, wie man dieses Problem tatsächlich auch auf politischer Ebene lösen könnte?
Ja, also es gibt einige Lösungsansätze. Das allererste wäre mal, die sogenannten Fallpauschalen, die heißen auch DRGs, wegzunehmen, insbesondere in der Geburtshilfe. Das haben alle anderen Länder in Europa schon gemacht, Deutschland nicht. Ja, und diese Fallpauschalen sind eben die Ursache für die hohe Interventionsrate. Denn ich werde als Krankenhaus nur für die Intervention bezahlt. Ich werde nicht dafür bezahlt, wenn die Frau einfach dahin kommt, begleitet wird und eine gute, selbstbestimmte Geburt hat. Dann werde ich als Krankenhaus nicht bezahlt. Oder marginal. Ich muss ja aber meine Gewinne hochschrauben, also wird interveniert. Es wird der Venenzugang gemacht, es wird ein Dammschnitt gemacht, es wird eingeleitet, dann werden wieder die Venen gehemmt, ja, dann alles Mögliche. Vielleicht gibt's eine Saugglockengeburt, Christella-Handgriff, Kaiserschnitt, ja. Wir haben eine wahnsinnig hohe Kaiserschnittrate, die ist mit nichts zu begründen, mit gar nichts. Gerade in der westlichen Welt dürfte die Kaiserschnittrate nur so um die 1-2% sein. Das wäre die reguläre Kaiserschnittrate in der westlichen Welt, wo wir eine gute Hygiene haben und eine gute Versorgung durch die Ernährung über die, also der Mineralstoffe und Vitamine. Alles andere ist unsinnig, ja. Und das zeigen die Zahlen, all derer, die eben so Geburtshilfe, tatsächlich Hilfe gemacht haben. Das war der Dr. Adams und der Dr. Korber in Österreich, Wien, im Geburtshaus Nussdorf. Die haben aber eben auch Kaiserschnitte gemacht, wenn es nötig war. Die hatten quasi eine ambulante Klinik dabei. Und Ina May Gaskin zeigt es, Michelle Audin zeigt es. Dann gab es in Japan einen Arzt, der hat es auch gemacht. Der ist leider verstorben und mir fällt der Name jetzt leider gerade nicht ein. Ja, aber die hatten alle mit der wirklichen Geburtshilfe, der Begleitung der Frau durch eine selbstbestimmte Geburt, ihr Kind zu gebären, eine Kaiserschnittrate von um die 1-2%. Und wir steuern auf die 35 und in manchen Kliniken haben wir ja schon 50%. Ja. Und das ist eben das, was Effizienz, der Druck von Effizienz ausmacht. Dann habe ich ein Team. Natürlich ist Geburtshilfe teuer, wenn ich im Krankenhaus bin, denn ich muss ein Team vorhalten. Für den Fall, dass was ist, muss ein Anästhesist oder eine Anästhesistin dabei sein und ein Kinderarzt, eine Kinderärztin. So. Die Hebamme ist dabei und ein Gynäkologe, der hoffentlich einen Kaiserschnitt machen kann, sonst muss eben einer da sein, der einen Kaiserschnitt machen kann. Ne? Und das kostet Geld und dann eben auch im Schichtdienst. Das heißt, ich müsste das andauernd vorhalten. Und deswegen finden die Kaiserschnitte Montag bis Donnerstag von 9 bis 17 Uhr statt. Ja, kann man genau sehen. Und das belegt das, dass die Kaiserschnitte nicht notwendig sind. Und den Frauen wird aber suggeriert, wir haben jetzt hier einen Notfallkaiserschnitt, es geht nicht weiter. Ja. Es gibt hier einen Geburtsstillstand. Das ist die Frage, gibt es überhaupt sowas wie einen Geburtsstillstand? Denn wenn wir uns außerklinische Geburten angucken oder Frauen, die alleine gebären, ja, gibt ja auch, ich habe jetzt mit einigen Ärztinnen gesprochen, die selbst gesagt haben, nee, ich mache aber eine Alleingeburt. Ja? Also Alleingeburt im Sinne von, es ist, ich bin nicht im Geburtshaus und es ist keine Hebamme da, die dann sagt, aufgrund von meiner Versicherungsvorgaben muss ich jetzt abbrechen und wir müssen in die Klinik verlegen. Sondern die hatte dann eine Doula und die hatte natürlich ein Backup, ja. Aber ansonsten, das meine ich jetzt mit Alleingeburt. Mhm. Und eine hat über 3 Tage geboren. Das wäre mit einer Hebamme gar nicht möglich. Die müsste abbrechen, außerklinisch, ja. Und das Kind ist kerngesund. Aber der Körper, der braucht eben auch, der muss sich erholen zwischendurch. Die muss mal was essen, die muss mal schlafen, dann gehen die Wehen zurück. Und das ist alles Physiologie. Aber wenn wir Ärzte haben, die nur hinsichtlich Pathologie ausgebildet sind, also was kann schieflaufen, ja, und nur den Blick auf das Risiko haben, dann haben wir da kein Personal, was in der Lage ist, hands off, also nicht einzugreifen.
Ja, ich versuche ja von meiner Einstellung her immer so an die Themen ranzugehen, dass ich niemanden eine böse Absicht vorwerfen möchte. Und ich habe auch das Gefühl, dass ganz, ganz viele Menschen, auch generell in der Gesellschaft, die Geburt generell als etwas Medizinisches ansehen. Also als kein natürliches Ereignis, sondern ein medizinisches, wo eingegriffen werden muss von außen. Und das haben uns ja auch in der letzten Zeit sehr viele Medienberichte nochmal wiedergespiegelt. Ich glaube, da warst du auch darin involviert, ne? Von MyLab, ich glaube, in der Süddeutschen Zeitung war was drüber, wo es ganz, ganz viele Berichte gab. Also das war ja plötzlich irgendwie an allen Seiten, kamen da die Berichte, wo auch der Chefarzt vom Berliner Charité, ja, genau, meinte, dass seiner Meinung nach außerklinische Geburtshilfe verboten gehört. Also ich kann mir gut vorstellen, dass du sicherlich auch schon viel Kritik ernten musstest wegen deinem Film.
Nein, eigentlich gar nicht.
Ah, okay. Das,
weil
das
sie alle wissen, dass was im Film gezeigt wird, die Wahrheit ist. Es sind ja, ich spreche ja gar nicht im Film, sondern das sind ja Professoren. Es ist der Professor Dr. Luven, der heißt sogar Dr. Luven, ja, in Frankfurt. Das ist der Leiter der Universitätsgynäkologie. Der macht Beckenendlage, wenn es möglich ist, ja. Dann der Professor Dr. Hildebrandt, der bildet Hebammen aus, hat ein eigenes Geburtshaus bei Dresden. Dann Professor Reinhild Schäfers, die bildet die Hebammen aus, ist Hebammenwissenschaftlerin an der HSG Bochum, ja, Hochschule für Gesundheit. Dann habe ich eine Forscherin aus aus UK, also England, die in Brighton forscht zu dem sogenannten Nabelschnurblut. Es gibt ja kein Nabelschnurblut, das ist ja ein reiner Werbebegriff. Es gibt ja nur Kindsblut. Und die letzten Endes die Forschung bestätigt, die es schon seit langem, langem, langem in Schweden gibt, ja. Dann habe ich den Dr. Corbein mit seiner Erfahrung aus dem Geburtshaus. Dann habe ich Michel Audin, ich habe Ina May Gaskin. Ich habe Ricardo Pfister aus der Schweiz, der hat 20 Jahre zu Kaiserschnitt geforscht. An Schafen in Australien, ist jetzt Leiter der Neonatologie in Genf am Hospital. Also, nur die sprechen. Und das ist die Physiologie, die eigentlich bekannt sein müsste. Wenn man sich aber nicht weiterbildet oder aber sich als Arzt meint, über die Menschen stellen zu müssen und über die Bedürfnisse und auch über die Natur, dann haben wir eine Geburtshilfe und dann haben wir Äußerungen wie von dem Herrn Dr. Heinrich, ja, aus der Schweiz. Mhm. Der war ja auch mal bei der Podiumsdiskussion, der hat Unsägliches da gesagt. Und ich glaube, zunächst mal tritt keiner sein Medizinstudium an und seine Hebammenausbildung oder ihre Hebammenausbildung mit dem Ziel, Menschen zu schaden. Wir haben aber eben diese sehr in eine Richtung gehende Ausbildung, gerade in der Schulmedizin. Und da, es wird auch letzten Endes in der Anatomie, also etwas, was man in den ersten 4 Semestern macht, da wird einem eigentlich als Medizinstudent, ja, man kommt in so ein, das ist ein Initiationsritual, ja, und man schneidet sich dort von seiner eigenen Empathie und von seinen eigenen Gefühlen ab. Das ist wichtig, wenn ich im OP bin, wenn ich in der Notfallmedizin bin, dann ist es sehr hilfreich, ja, dass ich nicht mitleide, sondern dass ich bei mir bin, dass ich Dinge tue an einem Patienten, die vielleicht kurzzeitig wahnsinnig weh tun und vielleicht auch brutal sein mögen, aber das Leben retten können, ja. Das ist alles berechtigt. Aber es fehlt auf der anderen Seite der Zugang zum Patienten sehr früh, wo eben auch die Empathie geschult wird, wo geschaut wird, wie sehe ich denn im Gesicht, wie geht's denn dem Patienten, statt immer nur zu gucken, wie sind die Messwerte, ja. Und da finde ich, geht die Ausbildung einfach in eine falsche Richtung und die dürfte da gerne verbessert werden. Und letzten Endes, gerade in der Geburtshilfe, erleben die auszubildenden Hebammen so viel Gewalt, wo sie sind dann Zeugin von Gewalt und sie werden angeleitet, Gewalt auszuüben und sie müssen es tun, sonst können sie ihre Ausbildung nicht weiterführen. Damit werden sie zu Mittäterinnen. Das traumatisiert die so dermaßen, dass sie entweder die Geburtshilfe gleich sein lassen oder wenn sie dann im Beruf sind und das nicht aufgearbeitet wird, ist die Gefahr groß, dass sie das eben wiederholen. Ja, wir sind so angelegt, dass wir unsere Traumata wiederholen. Wir wiederholen das so lange, bis es aufgelöst ist. Nur wenn wir es immer wieder verstärken, indem wir dann die Gewalt, die wir selbst erlebt haben oder eben gezwungen waren auszuüben als Hebamme oder auch als Ärztin, dann wird es immer schlimmer. Das muss aufhören.
Glaubst du, dass da eine Verbesserung in Aussicht ist, dadurch, dass der Hebammenberuf jetzt auch an den Universitäten stattfindet?
Also ich könnte mir vorstellen, dass es zum einen eine Verbesserung geben kann, dadurch, dass es eine akademische Ausbildung ist, müssen die eben die Beobachtungen, die sie machen, die machen sie dann als Forschungsarbeiten. Sie müssen ja Forschungsarbeiten abliefern auch. Und da kann eben dieses ganze Wissen, was Hebammen sonst mündlich weitergegeben haben oder als ihr Hebammenwissen, ne, so beim Anlernen der anderen Hebammen weitergegeben haben, dass das jetzt dann in Forschungsarbeiten verifiziert werden kann. Und dann würde ich mir aber wünschen, dass es da eine Schnittstelle gibt zu den auszubildenden Gynäkologen und auch zu den schon tätigen Gynäkologen. Ja. Und das andere, was ich denke, was ein Vorteil ist, dass sie dann dadurch, dass sie Akademikerinnen sind, besser bezahlt werden. Das heißt, die Möglichkeit da ist, von dem Beruf auch zu leben und nicht gezwungen zu sein, in einer vielleicht toxischen Partnerschaft zu sein, weil es wie so eine Art bezahltes Hobby gehandhabt wird noch, ja. Und Hebammen haben genauso Beziehungsprobleme wie andere Menschen auch, ja. Sie sind dann aber gezwungen, da drin zu bleiben, weil sie sonst ihren Beruf gar nicht ausüben können, weil sie immer jemanden brauchen, der ihnen letzten Endes das Dach über den Kopf erhalten muss. Zumindest auf dem Land. In der Stadt sieht es anders aus. Sie können sich gar nicht retten, die außerklinischen Hebammen. Vor Nachfragen. Also, und da ist auch locker dann die Haftpflichtversicherung bezahlt, ja. Aber es geht eben auch, wir haben ja auch ländliche Geburtshilfe. Also insofern denke ich, das sehe ich schon sehr positiv, ja.
Was würdest du einer Mama empfehlen oder einer Schwangeren, die jetzt sich auf ihre Geburt vorbereitet und die vielleicht nicht unbedingt außerklinisch gebären möchte, weil sie oder sie auch nicht kann vielleicht, weil sie einfach die Möglichkeit dazu nicht hat, wo sie wohnt oder das nicht möchte. Hast du dann einen konkreten Tipp, wie sich die Schwangere vorbereiten soll oder wie sie vorgehen kann?
Also ich würde tatsächlich inzwischen jeder Schwangeren, auch wenn sie vorhat, in die Klinik zu gehen und auch wenn sie in der Stadt wohnt, denn die Kaiserschnitte, sage ich jetzt schon, die Kreissäle melden sich ja gerne auch mal ab. Ja, also in München sind dann zum Teil alle Kreissäle abgemeldet. Und aufgrund dessen würde ich jeder Schwangeren inzwischen raten, sich auf eine Alleingeburt vorzubereiten, auch wenn sie es nicht macht, damit sie aber vorbereitet ist, dass sie keine Angst hat, damit sie weiß, wenn ich ins Auto steige und in die weiter entfernte Klinik fahre, ich aber dann beim Parkplatz raus muss, dass das alles funktionieren wird. Das wird alles funktionieren. Das ist ja sowieso sehr spannend, dass gerade die überraschenden Alleingeburten super gut ablaufen. Die Frauen sind zwar voller Panik und das ist eben das, was nicht so gut ist, aber irgendwann kommt einfach so dieser Geburtsmodus, da gibt es einfach nur noch eine Richtung. Das heißt, das Kind will jetzt raus. Und dann macht die Frau alles intuitiv. Ja? Und was passiert? Es passiert nichts. Außer, dass das Kind zur Welt kommt und die Plazenta ungestört geboren werden kann. Es sei denn, der Sani wird vorher noch gerufen und die nabeln dann panisch ab, weil sie nicht wissen, dass die Plazenta und das Kind verbunden bleiben sollten erstmal.
Ja. Mhm. Also dein Tipp ist, dass man sich auf eine Alleingeburt vorbereitet, weil man dann auch bei der Klinikgeburt dann auch optimal vorbereitet ist.
Naja, es ist ja so, wir haben diesen Personalmangel bei den Hebammen und auch bei den Ärzten. Und ganz viele Frauen schreiben ja in Foren, sie sind unter der Geburt im Krankenhaus so alleine gelassen worden. Da denke ich manchmal, das war vielleicht euer Glück, ja? Aber wenn sie nicht vorbereitet sind auf eine Alleingeburt, dann fühlen sie sich allein gelassen und sie sind eben indoktriniert von diesem Wissen oder von dieser Meinung, die ja immer wieder, jetzt gerade auch wieder in der Presse kolportiert wird, die Frauen brauchen Hilfe. Nein, brauchen sie nicht. Frauen können gebären. Nur in den ganz, ganz, ganz seltenen Fällen brauchen sie Hilfe. Und die Geburtshilfe kann sogar Stress verursachen, sodass das Kind gar nicht runterkommt und es dann zu einem Notfall-Kaiserschnitt kommt, weil es sich nicht dreht, weil der Mutterbund sich schließt, weil andauernd untersucht wird und der Körper ist aber gestört, ja. Der Körper will was anderes. Der Körper will alleine gelassen sein, in Ruhe gelassen, dämmeriges Licht, dass die Frau in Flow kommen kann, dass die Hormone die Schmerzen dämpfen können. Wenn ich die ganze Zeit die Frau auch anspreche als Arzt oder als Hebamme, ja, dann wird andauernd das Frontalgehirn angesprochen und die Hormonproduktion, das Stammhirn und was das alles, wo die Geburt angelegt ist, automatisch abzulaufen, es wird immer überlagert. Und deswegen würde ich sagen, ja, bereitet euch auf eine Alleingeburt vor und dann habt ihr diese Zeit, wenn ihr tatsächlich allein gelassen werdet, die könnt ihr super für euch nutzen. Und die Hebammen im Kreissaal, die sind dann auch super dankbar, weil wenn nämlich 3 oder 5 oder 7 Geburten gleichzeitig laufen, dann wissen die, ihr macht euer Ding, ja? So, und dann habt ihr auch gleich eine ganz andere Geburtshilfe. Ja? Mhm. Für die Hebammen ist es auch eine Belastung, wenn die Frauen unvorbereitet kommen. Und sehr viele Frauen sind unvorbereitet. Die denken, ach, die machen das schon. Die geben die Verantwortung ab. Aber ich meine, sowas wie Autofahren muss erlernt werden. Ja, und Geburt kann vorbereitet werden. Was wir alles mit unserem Gehirn steuern können, mit unserer Vorstellungskraft, mit dem, was wir uns wünschen, ist unglaublich. Es darf natürlich von außen nicht gestört werden, ja. Und deswegen ist zum Beispiel Hypnobirthing so eine Sache, wo ich sage, ja, das ist sicher gut, aber es sollte nicht so, es gibt so diese sehr strikte Ausbildung und das kann nach hinten losgehen, weil wenn da die Frauen rauskommen, dann finden sie nicht mehr zurück, dann fühlen sie sich total überrollt von dem, was dann auf sie einströmt. Ja. Und deswegen alles angucken, aber immer gucken, was ist mein eigenes Gefühl? Wo ist meine eigene Intuition? Und immer der eigenen Intuition folgen.
Hm. Ja, ich finde das sehr wichtig, was du jetzt nochmal angesprochen hast, weil gerade in den ganz dogmatischen Auslegungen von Hypnobirthing, und das ist auch mir selber passiert bei meiner ersten Geburt, versteifen wir uns zu sehr auf ein gewisses, auf einen gewissen Output, wie die Geburt zu sein hat. Also ich habe tatsächlich versucht, die Geburt zu kontrollieren in meiner Vorbereitung. Ich habe mir ein regelrechtes Drehbuch geschrieben, wie die Geburt abzulaufen hat. Und natürlich hat es mich dann total aus der Bahn geworfen, dass die Geburt dann anders abgelaufen ist. Und wir müssen einfach verstehen, dass wir uns zwar vorbereiten können, aber dass wir die Geburt nicht kontrollieren können. Die Geburt ist unkontrollierbar. Und wenn wir da mit dem Flow gehen und flexibel bleiben und uns fallen lassen können und loslassen können, ja, das ist das größte Geschenk, was wir uns selbst und auch unserem Baby machen können, ne?
Genau.
Aber gleichzeitig ist es, finde ich, auch so schwierig, weil man so vielen vom Außen ist man so vielen Ratschlägen ausgesetzt, Verunsicherungen, dein Baby ist zu klein, dein Baby ist zu groß, dein Baby liegt falsch rum, du bist überm Termin, wir müssen dich einleiten. Und das ist gerade, wenn eine Frau zum allerersten Mal schwanger ist, finde ich das so schwierig, weil die meisten gar nicht wissen, dass sie die Option haben, Nein zu sagen.
Ja.
Die meisten Frauen sagen ja, ich musste eingeleitet werden.
Nein.
Weil das oftmals wirklich so kommuniziert wird und da meiner Meinung nach auch so die Autorität so ein bisschen ausgenutzt wird, indem man der Frau dann sagt, das muss jetzt so sein. Oder schlimmstenfalls vielleicht sogar sagt, wenn sie das jetzt nicht machen, dann sind sie schuld dran, wenn ihr Baby stirbt. Das hat man ja auch schon gehört, ne?
Das hört man so oft. Und es fängt ja schon in der Schwangerschaftsvorsorge an. Ja? Dieser Zuckertest zum Beispiel steht seit 2012 im Mutterpass. Deswegen glauben die Schwangeren, er muss gemacht werden. Nein, er muss nicht gemacht werden. Ich halte ihn sogar für ziemlich gefährlich. Ja?
Warum?
Ja, weil das ist so eine wahnsinnig hohe Menge an Zucker, die wir nie zu uns nehmen. Und der Körper kann tatsächlich auf solche Schockereignisse, und das ist dann ein Schockereignis, mit einer Krankheit reagieren. Das heißt, es kann langfristig mit Diabetes auf so ein Zuckerereignis reagiert werden. Und es ist ja auch so, dass wenn man sich den Beipackzettel anguckt von diesem Zuckertest, dann kann der in ganz vielen Fällen negativ, also falsch, positiv auf Diabetes anschlagen. Und zwar bei Eisenmangel, bei Magnesiummangel und wenn man schwanger ist. Schwangere haben oft Eisenmangel und Magnesium und sie sind schwanger. So. Und wir haben eben auch steigende Zahlen von angeblichem Schwangerschaftsdiabetes. Das Problem ist, wenn dieser Test gemacht wurde und der falsch positiv zeigt, dann steht im Mutterpass Schwangerschaftsdiabetes und dann ist ausgeschlossen eine außerklinische Geburt. Und das wissen die Frauen nicht. Ich würde mir alle Optionen frei offen lassen und ich würde das nicht testen und nur, wenn ich Symptome habe, auf Diabetes testen lassen. Und dann kann man Blutzucker abnehmen und den beobachten. Dann muss man nicht so eine wahnsinnig hohe Zuckermenge einführen und dann, also das würde ich nicht machen.
Ja, das ist nochmal ein wichtiger Hinweis. Ja, dankeschön. In Österreich muss man sogar den großen Zuckertest machen. Also den, wo man zweimal dann diese Zuckermenge schlucken muss. Oder müssen, ne? Müssen tut man ja anscheinend nicht. Aber auch mein Frauenarzt hat gesagt, das möchte er schon unbedingt, dass ich das mache. Und man wird dann teilweise schon unter Druck gesetzt. Und da ist es, glaube ich, schwierig, wenn man nicht so tief in der Materie drin ist, da auch diese Stärke zu haben, Nein zu sagen und sich das auch zu trauen. Ne? Da muss man, glaube ich, schon wirklich sehr gut in Verbindung mit seinem Körper sein und mit seiner Intuition, dass man sich da traut, gegen so eine Autoritätsperson einfach Nein zu sagen.
Ja, und da finde ich, da sollten eben die Partner mit ins Boot geholt werden, ne? Also ganz oft ist es in Partnerschaften so, ja, die Männer, die freuen sich auf das Baby, aber sie informieren sich nicht richtig. Ja? Und da können wir jetzt auch noch mal kurz über den Film sprechen. Der Film ist für Männer super geeignet, weil, also natürlich auch, ich kriege da immer Kritik für, weil, also da ist so viel Wissenschaft drin. Und natürlich sind auch Frauen wissenschaftsinteressiert. Aber sie sind ja diejenigen, die schwanger sind und die das Kind spüren und die automatisch schon ein anderes Gefühl für die Schwangerschaft normalerweise haben als die Männer. Und die Männer können nur mit ihrem Verstand da dran gehen. Und deswegen ist der Film so hilfreich, weil er ihnen schon mal das alles, was im Film zumindest erklärt wird, rund um den Geburtstermin, ne? Dass das erklärte, dass sie das verstehen. Und dann kriegen sie einen anderen Blick auf die Schulmedizin. Und wenn dann die Frauen sagen, schau mal hier, der Zuckertest, ich habe das und das hier und hier gelesen oder gesehen, da möchte ich, dass wir uns darum kümmern und ich möchte, dass du mit zu dem Termin kommst, weil ich will das nicht machen und ich habe nicht alleine das Standing. Das müssen die Frauen nicht alleine machen. Die brauchen ihren Partner als Backup oder ihre Partnerin meinetwegen. Ist ja egal, wer da dabei ist.
Mhm. Ja, das ist auch echt nochmal ein guter Tipp und ich kann das bestätigen. Meinem Mann hat der Film auch sehr gut gefallen. Das hat ihm natürlich auch nochmal ein anderes Bild auf die Geburt und auf die Geburtshilfe gegeben. Und ich finde es auch super wichtig und ich lege das auch jedem Paar ans Herz, dass sie den Partner auch mit einbinden in die Geburtsvorbereitung, weil ja die Partner auch ganz viel Beistand leisten können und machen können einfach, ne? Sei es jetzt eben die Kommunikation zu übernehmen, so wie du vorhin gesagt hast, dass die Schwangere, dass die Gebärende einfach in Ruhe gelassen wird, weil dann der Partner die Fragen beantwortet und die Formulare ausfüllt und nicht die Schwangere angesprochen wird während der Geburt. Ja. Genau, jetzt hast du eh wieder den Bogen zu deinem Film gespannt. Erzähl doch mal, wenn jetzt eine Schwangere zuhört und sich dafür interessiert, wo kann man denn deinen Film bekommen?
Ja, den Film, den kann man ganz einfach finden, wenn man in einer Suchmaschine die sichere Geburt eingibt oder eben direkt auf die Webseite femmal.com geht. Das ist femmal.com. Das ist so eine Assimilation aus Female und Mammal, weil wir sind Frauen und wir sind Säugetiere und wir sind in der Lage zu gebären. Ja, da kann man den Film bekommen und zwar einmal als DVD mit Online-Bonusmaterial oder als Stream mit Online-Bonusmaterial. Und da ist dann auch noch so 20 Tipps für die Schwangerschaft, so ein PDF mit dabei. Und genau, da kann man den Film finden.
Super, das werde ich dann natürlich auch nochmal in den Shownotes verlinken. Dann braucht die Schwangere nur noch drauf zu klicken und kann sich dann den Film direkt bei dir streamen oder eben kaufen. Okay. Ja, liebe Carola, gibt's noch irgendetwas, was dir wichtig ist, was du noch gerne heute loswerden möchtest und den Schwangeren mitgeben möchtest?
Was möchte ich Ihnen mitgeben? Also vertraut eurer Intuition und auch euren Träumen und geht für eure Wünsche. Und ja, und wir sind so geprägt, immer auf das Ergebnis zu gucken. Und das Ergebnis in der Geburtshilfe ist ja, das Kind ist da. Aber es ist viel wichtiger, dass der Weg gut ist. Dann ist das Ergebnis auch gut. Und das ist das, was du vorhin gesagt hast. Du hattest versucht, die Geburt zu kontrollieren. Und ich glaube, dass deswegen Geburt das größte Geschenk für Frauen überhaupt ist, dass sie da in einen Modus kommen können, wenn sie es sich erlauben, komplett loszulassen, total in ihre Kraft zu kommen. Denn dann sind ja sogar orgastische Geburten möglich. Meistens nur außerklinisch, aber da doch bei 20%.
Immerhin, ja genau.
Es soll auch kein Ziel sein, aber um zu sehen, wo kann es hinführen. Es kann nämlich sein, dass dann die Schmerzen keine Schmerzen mehr sind, sondern in ein Lustgefühl umschlagen oder nur als reiner Druck empfunden wird, Ja, aber es ist auf jeden Fall so ein Durchtritt. Ich würde ja sagen, es ist für die Mutter genauso ein Portal wie für das Kind. Ja, emotional und aber auch spirituell. Die wachsen da Frauen, die wirklich selbstbestimmt gebären, die wachsen über sich hinaus. Und ich kann euch nur raten, bereitet euch gut vor mit einer Doula oder eben auch mit Atemtechniken, dem Film und Büchern, sprecht viel, schaut euch gute Geburtsfilme an und Podcasts, ja, und sorgt dafür, dass ihr eine selbstbestimmte Geburt habt, weil das sorgt für eure Gesundheit, für die Familiengesundheit und natürlich für die Gesundheit des Kindes.
Ja, wunderschönes Schlusswort. Vielen lieben Dank, liebe Carola. Ich freue mich sehr, dass du dir heute Zeit genommen hast, über deinen Film zu erzählen. Und ich bin davon überzeugt, dass ganz viele Schwangere jetzt sich diesen Film angucken wollen. Dankeschön.
Ich danke dir nochmal für die Einladung. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
Ich hoffe, dass dir diese Podcast-Folge gefallen hat und dass du ganz viele wertvolle Erkenntnisse für dich mitnehmen konntest. Wenn du gerne wissen willst, wie du die mentale Geburtsvorbereitung auch in deiner Schwangerschaft und für deine Geburt anwenden kannst, dann lade ich dich ganz herzlich ein, dir ein kostenloses Schnupper-Mentoring bei mir zu buchen. Nach diesem 45-minütigen Gespräch weißt du, wo eventuell bei dir noch Hindernisse liegen und was deine ganz konkreten nächsten Schritte sind, damit du deine bevorstehende Geburt selbstbestimmt und harmonisch erleben kannst. Den Link zur kostenfreien Terminbuchung findest du in der Podcast-Beschreibung. Ich freue mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Bis dahin, alles Liebe, deine Nieves von Mama by Nature.